Ja, schönen guten Abend. Donnerstag, der 19. Dezember 2019. Wir machen den letzten Podcast in diesem Jahr und zudem begrüße ich den guten alten Jens Berger. Hallo Jens.
Ja, hallo Tom.
Moin, das war jetzt ein ganz spontaner Podcast, den haben wir heute Nachmittag beschlossen und wir wollen gleich mal ein bisschen über die SPD sprechen.
Ja.
Denn, das ist ganz interessant, darüber haben wir ja am Telefon gesprochen. Es wurde zwar die letzten Wochen und Monate rauf und runter über die SPD gesprochen und über diese ominöse Halbzeitbilanz, bei der ja auch schon unsicher ist, ist es jetzt eine Halbzeitbilanz oder nennt man das irgendwie anders und ist es verbindlich oder nicht verbindlich und was wird denn nun und wird die GroKo fortgesetzt oder vielleicht dann doch nicht nach der Halbzeitbilanz, weil alle zum Schluss kommen, dass es überhaupt nicht funktioniert, man weiß so wenig. Aber seit, ich weiß gar nicht, seit wann, da müssten wir mal abgleichen, so seit gefühlt 2 Wochen oder so, also eigentlich seitdem der Dezember begonnen hat, habe ich jetzt bewusst gar nichts mehr wahrgenommen über die Halbzeitbilanz oder wie wird die sonst noch genannt, weißt du das?
Ja, genau, Halbzeitbilanz, so wurde es, glaube ich, in den Medien genannt. Genau. Ja, irgendwie seit raus war, dass die GroKo jetzt doch nicht vorbei ist, oh Gott, wie überraschend, hat sich plötzlich kein Mensch mehr dafür interessiert, für diese Halbzeitbilanz.
Was in meinen Augen hochgradig brisant ist, denn also so wie ich die Strategie der SPD bisher verstanden habe, und die fand ich eigentlich ziemlich pfiffig, Roberto hatte das ja auch schon mal angesprochen, war das eigentlich ziemlich klug zu sagen, nee, jetzt mit der neuen Spitze treten wir nicht gleich alles in die Tonne, grundlos sozusagen, nur weil das Personal gewechselt hat, sondern wir haben zwar jetzt eine andere Haltung und wir sind jetzt wieder auf dem Weg, echte Sozialdemokraten zu werden, aber natürlich geben wir der Union, das ist ja schon nobel, geben wir der Union eine Chance, sich mit neuem Gesicht und neuen Inhalten aufzustellen, uns entgegenzukommen und dann vielleicht Kompromisse zu schließen, die nicht nur einfach faul sind, sondern die wirklich den Geschmack der Sozialdemokratie tragen. Und das fand ich eigentlich ganz pfiffig. Nur, ja, vorhin haben wir telefoniert, habe ich dich gefragt, sag mal, weißt du eigentlich, ob es irgendwie so einen richtigen, konkreten Tag für diese Halbzeitbilanz gibt oder so? Wusstest du auch nicht, gibt's auch gar nicht,
nee,
ne, oder?
Nee, ich glaube, es war ja auch so eine Sache, die SPD sich in Anführungszeichen ausgedacht hat, um irgendwie da noch so ein bisschen Pfeffer in diese Personalwahl mit reinzubringen. Also, offiziell ist, glaube ich, vorgesehen, dass wenn sich die Rahmenbedingungen jetzt besonders ändern, was natürlich sehr frei interpretierbar ist, dass man sich dann zur Halbzeit nochmal zusammensetzt und über ein paar Sachen nochmal Gedanken macht. Die SPD sagt, der Koalitionsvertrag müsse dann neu ausgehandelt werden. Die CDU sagt, no way, so haben wir das nicht vereinbart. Also das Ganze ist mehr wohl so eine informelle Sache.
Okay, also im Grunde genommen, interpretiere ich das so, dass die CDU sagt, also aus unserer Sicht hat sich nichts Neues ergeben, was jetzt eine Nachverhandlung rechtfertigen würde. Und die SPD sagt schon alleine wegen der neuen Spitze, auch wenn sie das ja nicht, also so argumentiert sie ja nicht, das wäre ja auch eine schwache Argumentation, wenn man sagt, wir haben jetzt hier jemand Neues sitzen und deswegen ist jetzt alles anders, sondern sie sagt ja, Klimawandel und so weiter, soziale Ungleichheit, das sind alles Dinge, die jetzt neu durchdacht werden müssen. Und
Ich spiele jetzt mal so ein bisschen hier den Advocatus Diaboli. Ich meine, du weißt ja, dass ich die SPD da auch immer kritisiere. Aber es bringt ja jetzt nichts, wenn wir nur draufkloppen. Also ich vertrete jetzt mal diese traditionelle SPD-Position. Und die sagen jetzt natürlich, jo Mensch, nach unseren eigenen Vorstellungen haben wir ja super viel in der GroKo erreicht. Respektrente und so weiter und den Mindestlohn. Habt da alles uns zu verdanken, aber guckt euch die Umfragen an, wir kommen überhaupt nicht hier vom Fleck, im Gegenteil, wird immer schlechter. Deshalb müssen wir uns jetzt mal auch wie PR-technisch neu verkaufen. Und da hatten sie natürlich ein Interesse daran, jetzt mal so ein PR-Brüller durchzusetzen. Aber dann kam natürlich jetzt hier das neue Führungsduo dazwischen und da hatten sie jetzt auch keine Lust, jetzt ausgerechnet die beiden zu stärken. Und ich denke mal, dass deshalb diese Aktion jetzt abgeblasen wurde.
Falls ich den Eindruck vermittelt habe, ich wollte jetzt gar nicht die SPD bashen, sondern mir ging es wirklich nur darum, mal zu rekapitulieren, was da jetzt eigentlich vorgegangen ist. Und scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, können wir mal einen anderen Punkt nochmal mit reinbringen, weil das ist ja eh ganz interessant, weil die CDU hat ja momentan auch überhaupt gar kein Interesse, jetzt die GroKo zu beenden, zu beenden oder irgendwie da jetzt Stress in den Laden reinzubringen, denn die stehen bei den Umfragen ja momentan auch nicht so prall. Punkt 1. Punkt 2, die haben die Nachfolgediskussion ja überhaupt noch nicht geklärt und haben null Interesse, da jetzt Unruhe in den Laden reinzubringen. Hier mit einem Merz Ante Portas, einer AKK im Umfragetief. Das läuft für die ja momentan auch alles suboptimal.
Ja, aber trotzdem riskieren sie ja den Bruch schon. Es sei denn, nö, da werden im Hintergrund irgendwelche Dinge abgesprochen, die wir sowieso nicht mitkriegen. Denn ich meine, ob es jetzt Ziemiak ist oder
ach Tom, ich halte das für Theaterdonner. Ich meine, kein Mensch hat ernsthaft irgendwie geplant, die GroKo zu beenden. Noch nicht mal die SPD-Rebellen, so ein paar Jusos vielleicht aus der zweiten Reihe, aber das kann man ja nicht ernst nehmen.
Ja, okay, dann spinne ich das jetzt mal zu Ende. Also ich nehme jetzt mal einen Paul Ziemiak, der ja auch öffentlichkeitswirksam und ich glaube auch in ein oder zwei Talkshows, auch zusammensitzend mit SPD-Gästen, einmal war Kühnert dabei, der gesagt hat, ganz klar, es wird keine Nachverhandlung geben. Punkt, aus, Ende. Und dadurch ist die SPD natürlich schon in der Situation, dass sie jetzt den Ball im Feld hat und tatsächlich jetzt eigentlich sagen müsste, okay, also wenn ihr das so kategorisch ablehnt, dann ist der Drops eigentlich gelutscht. Und ich fürchte, ganz kurz, ich fürchte, deswegen liegst du ziemlich richtig, ich fürchte, das ist der Grund dafür, dass es mittlerweile schlicht und ergreifend totgeschwiegen wird. Also von beiden Parteien, ne?
Ja, klar. Ich meine, ist ja auch lustig. Wer soll denn bei der SPD bitteschön die Nachverhandlungen führen? Da sitzt ja jetzt hier nicht das neue Führungsduo zusammen mit Merkel, AKK und Paul Ziemiak am Tisch, sondern das ist ja eine Kabinettsangelegenheit. Und wer sitzt im Kabinett? Ja, allesamt Vertreter, die mit dem jetzigen SPD-Kurs mehr als zufrieden sind. Was sollen die denn da verhandeln?
Ja, das kommt natürlich erschwerend hinzu. Wobei man dann natürlich die suffisante Frage stellen kann, ja, was haben die beiden überhaupt da, was haben die für eine Funktion? Also das Saskia und ja, Walter Borjans, ne?
Ist halt immer das Problem, ne, wenn der Parteivorsitz jetzt überhaupt gar nicht in der Regierungsverantwortung mit eingebunden ist, ist das eine ziemlich zahnlose Nummer. Ja, bis zu den nächsten Wahlen vielleicht, aber momentan sehe ich da in der Tat allein durch den Parteivorsitz keine wirkliche Machtbasis. Außer sie würden es jetzt wirklich jetzt hart auf hart mit der SPD-Regierungsmannschaft auf einen harten Konflikt ankommen lassen. Aber das wollen sie ja nicht.
Nein, das ist nicht zu sehen. Das sehe ich auch nicht. Nein, auf keinen Fall.
Ich denke, kurzfristig wäre das auch taktisch-strategisch gar nicht klug. Das ist wohl eher eine Sache jetzt, ja, wir werden ja jetzt sehen, was im nächsten Jahr passiert. Ja, ob da vielleicht jetzt seitens des Vorstands schon mal so ein paar, neuer Weg vorgegeben wird und es dann irgendwie zu Stress kommt. Ich glaube das noch nicht mal.
Okay, aber du sagtest eben...
Ich glaube, man wartet wirklich bis zum nächsten Wahlkampf ab.
Ja, okay, aber bis zum nächsten Wahlkampf jetzt, Landtagswahl oder Bundestagswahlkampf?
Nö, Bundestagswahlkampf.
Das heißt nochmal 2 Jahre?
Ajo.
Okay, du hast, können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen, du hast eben gesagt, du würdest das strategisch auch gar nicht so klug finden, wenn man da jetzt vom Parteivorstand oder wie auch immer der Regierungsmannschaft jetzt zu dick auftragen würde mit Forderungen. Warum denn nicht? Ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann?
Na guck mal, wir müssen das mal realistisch sehen. Die beiden Neuen sind zwar von der Basis jetzt gewählt worden, zähneknirschend hat dann auch der Parteitag dem zugestimmt, aber sie haben ja innerhalb jetzt des Vorstands, des erweiterten Vorstands und generell bei der Fraktion und auch bei den ganzen anderen Würdenträgern der SPD haben sie ja kaum irgendwie ein Backing. Sie haben ja keine eigene Machtbasis. Das ist ja das Grauenhafte. Darunter leidet ja der, ja, linke Flügel, in Anführungszeichen, der SPD auch schon seit über einem Jahrzehnt, dass das ein ziemlich loser Haufen ist, der in der Partei gar keine Machtbasis hat. Und wenn es da jetzt zum Crash kommt, gehe ich mal stark davon aus, dass ja der neue Vorstand den eigentlich nur verlieren kann. Das haben wir ja in Großbritannien gesehen, hier mit Corbyn. Der hat es ja auf die Art und Weise ganz geschickt gemacht, dass er hier über Momentum und so weiter sich eigentlich so eine außerparlamentarische Machtbasis besorgt hat. Und dann kam es ja auch zum Infight mit den Parlamentariern, die ja gegen ihn als Parteivorsitzenden einen Misstrauensantrag gestellt haben. Ich glaube mit 170-40 Stimmen von der Labour-Fraktion beschlossen. Da kam es ja richtig richtig zum Clinch. Problem ist, die beiden neuen Vorsitzenden, Walter Borjans und Esken, die haben ja diese Machtbasis wie Momentum gar nicht. Was sollen die denn machen, wenn es hart auf hart kommt? Wenn die Fraktion beispielsweise, nur mal rein theoretisch, wenn die Fraktion jetzt dem Vorstand ihr Misstrauen ausspricht, was sollen die dann machen?
Naja, das kann ich mir kaum vorstellen, dass das passiert. Also ich meine, die sind gerade gewählt und die SPD hat ja nun einen Vorstands- oder Vorsitzendenverschleiß wie kaum eine andere Partei. Ich glaube, da kann sich sogar der HSV dahinter verstecken, was die Trainerwechsel angeht.
Was denkst du, was jetzt passieren würde, wenn Borjans sich jetzt, Walter Borjans, da weiß man nie, wo der Vorname aufhört und der Nachname anfängt, wenn Walter Borjans sich jetzt hinstellt und sagt, Olaf, ich würde jetzt gerne das Amt des Vizekanzlers und Finanzministers übernehmen.
Das ist eine gute Frage. Also da würde gar nichts passieren, beziehungsweise ich glaube, da würde tatsächlich einfach gar nichts passieren. Also im Zweifel sind die beiden wirklich Papiertiger, die im Prinzip nichts zu melden haben. Als du eben über Corbyn gesprochen hast und die Probleme, die er dann innerparteilich eben auch hatte, auch im Wahlkampf, da fiel mir gleich dann die Medien noch mit ein, die ja auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen. Und die nachdem die SPD-Spitze neu besetzt wurde, also sofort aus allen Rohren gefeuert haben. Also es war ja der Untergang des Abendlandes, der uns da drohte. Und ich glaube, damit sind wir auch noch nicht durch, das wird noch weitergehen. Aber tatsächlich ist jetzt die für mich entscheidende Frage ist tatsächlich, und das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, Leute, macht jetzt mal in irgendeiner Form, verkauft uns mal irgendwas als Halbzeitbilanz. Also die Tatsache, dass diese Halbzeitbilanz, über die wir jetzt seit Monaten reden und schreiben und hören und in Talkshows wird darüber gesprochen, weiß der Henker was nicht. Und heute ist der 19., wie gesagt, deswegen habe ich auch den Podcast so angefangen. Wir zeichnen also auf am 19. Dezember, publizieren werden wir wahrscheinlich am Wochenende dann, so 20., 21. oder so. Dann ist Weihnachten und dann zwischen den Jahren wird, davon gehe ich aus, da nichts passieren. Oder meinst du, dass die das dann so ein bisschen Fußball-WM-Effekt, wir machen das zwischen den Jahren, wenn alle irgendwie beim Ente- und Gansessen sind oder so. Also, Also anders ausgedrückt, wenn der Dezember jetzt tatsächlich komplett sang- und klanglos, ohne eine offizielle, von beiden Seiten bekundete Halbzeitbilanz ausgeht, ist es um die Glaubwürdigkeit beider Parteien, aber auch der SPD und auch des neuen Vorstands, in welcher Rolle er sich jetzt auch befinden muss, ganz, ganz schlecht bestellt.
Klar, sehe ich auch so. Ich meine, es wurde ja schon versucht, jetzt hier diese Nachbesserung beim Klimapaket als die große Nachverhandlung zu verkaufen.
Ja, aber ganz kurz, das ist gut, dass du das sagst, weil das ist ja auch ein interessanter Punkt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Esken oder Walter Borjans war, der bezüglich des Klimapakets dann auch nochmal, ich glaube, er war es, gesagt hat, okay, Änderung und zwar ganz wichtig, sozialverträglich. Alles, was sie gemacht haben, ist den CO2-Preis von 10 auf 25 Euro hochzusetzen. Und ansonsten ist Pustekuchen mit sozialverträglich. Oder ist mir da was entgangen?
Da ist dir was entgangen. Die haben noch so ein bisschen an der Pendlerpauschale rumgedreht. Das verkaufen die dann als sozialverträglich, was natürlich jetzt nur die Leute betrifft, die Pendlerpauschale auch wirklich in Anspruch nehmen können. Und das sind ja nun mal nur diejenigen, die ein Einkommen haben, von dem man überhaupt Steuern abziehen kann.
Na gut, und die von A nach B fahren müssen natürlich, ne?
Und die von A nach B, die anderen, die, wer nicht von A nach B fahren muss mit dem eigenen Auto, der leidet jetzt auch nicht so fürchterlich unter den steigenden Benzinpreisen.
Naja, das ist richtig. Aber das habe ich jetzt trotzdem nicht ganz verstanden. Vielleicht war ich auch nicht aufmerksam. Was ist denn jetzt noch verbessert worden an der Pendlerpauschale? Ist die erhöht worden oder ausgeweitet worden?
Ein bisschen erhöht worden, ja, genau, richtig.
Ja gut, aber davon Sozialverträglichkeit zu sprechen, also ich meine, bleibt ja, weit hinter den Erwartungen zurück, ne?
Jo, und das stört jetzt auch der Rentner beispielsweise hat davon überhaupt nichts, der jetzt auch mal, wenn er auf dem Lande wohnt, 50 Kilometer zum Arzt, zum Facharzt fahren muss, 20 Kilometer zum Einkaufen, der auch ganz schöne Kilometer im Jahr runterreißt, der hat von der Pendlerpauschale natürlich überhaupt nichts.
Das ist allerdings ein sehr interessanter Punkt, ja. Und einkaufen oder zum Arzt müssen wir alle und auch die Geringverdiener. Und womöglich sogar noch der Rentner, der unter der Armutsschwelle liegt und dann mit dem Bus sich dann auf dem Weg zu seinem Hausarzt wegen seiner Herztabletten machen muss oder so, der geht komplett aus. Das heißt also, Sozialverträglichkeit ist jetzt schon Makulatur und ist jetzt schon ein Witz bei dieser ganzen Geschichte. Und da sehe ich eben letztlich alle Ankündigungen und alle vollmundigen Forderungen, die von Walter Borjans und Esken ausgegangen sind, die purzeln so alle nach und nach irgendwie den Tisch runter. Und das Ganze wird dann auch noch zumindest im Moment offensichtlich aktiv totgeschwiegen, in der Hoffnung, bald ist Weihnachten und dann spricht eh kein Mensch mehr drüber. Deswegen wollte ich mich mit dir treffen, um einfach nochmal zu sagen, Leute, passt mal auf, die sind uns noch eine Halbzeitbilanz schuldig. Die soll jetzt mal den Arsch hochkriegen da irgendwie.
Das ist natürlich das Problem, da kannst du jetzt nichts dafür. Aber das wurde.
Danke.
Es wurde in der Berichterstattung, da wurde es auch so ein bisschen, ja, jetzt unsauber getrennt, sag ich jetzt mal. Also, sie haben natürlich in der Tat mit dieser Halbzeitbilanz gefordert und gleichzeitig hatten sie inhaltliche Forderungen. Aber diese inhaltlichen Forderungen, die waren ja jetzt nicht konkret mit der Halbzeitbilanz alle verbunden, sondern es war ja mehr so eine langfristige Geschichte auch.
Naja, aber ich meine, Halbzeitbilanz bedeutet für mich, also wenn wir beide uns jetzt irgendwie 4 Jahre kennen und sagen, so, jetzt machen wir eine Halbzeitbilanz, dann hocken wir uns zusammen und besprechen, was die letzten 4 Jahre gewesen ist und ob wir so die nächsten 4 Jahre weitermachen können. Das wäre für mich so eine Halbzeitbilanz.
Ja klar, und da denke ich mal, sind zumindest die Regierungsmannschaft der SPD und der CDU-CSU sind sich da eins, jawohl, wir machen weiter.
Das heißt, wir machen im Prinzip gar keine Halbzeitbilanz.
Nö, eigentlich sind sie doch alle ganz froh mit und ganz stolz auf ihre Arbeit.
Genau, ja, das ist überhaupt, vielleicht wissen wir das nicht und die haben die schon gemacht.
Also, bestimmt haben die intern gemacht, klar.
Ganz still und heimlich, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen. Ja, gut.
Ganz nach dem Motto, wir sind so toll, warum weiß das nur keiner, warum merkt das keiner?
Ja, und nach dem Motto, das geht euch doch nichts an.
Ja.
Ja, gut, okay. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, also nichts liegt mir ferner als SPD-Bashing zu machen, auch wenn es schwerfällt, das nicht zu tun, denn der Haufen ist ja immer noch... Ach Gott, ich weiß nicht, bist du auf Twitter so ein bisschen unterwegs? Also,
Nee, überhaupt nicht.
Ja, also sei froh oder wie auch immer. Wir verfolgen da ja mit den Neuland-Rebellen so Heiko Maas und Stegner und wie sie alle heißen irgendwie. Und also was da gepostet wird, das ist ein Mischmasch aus wir sind alle gute Kumpels, bis dann aber auch hin zu wirklich massiven persönlichen politischen Beleidigungen in Richtung Union, die das dann natürlich wieder genauso niveaulos zurückgibt. Also das Ganze ist im Grunde genommen, ich weiß es auch nicht, ob das jetzt Wahlkampfmodus ist oder ob man das halt so macht auf Twitter, so lange sind wir da jetzt auch noch nicht aktiv, aber inhaltlich passiert da wirklich eigentlich, ja, faktisch überhaupt nichts mehr.
Und ich meine, freundschaftliches Frotzeln ist das, ne?
Ja, und ich meine, diese Geschichte auch mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zu den Sanktionen, Existenzminimum und so weiter, was Hubertus Heil da hintenrum dann doch noch irgendwie in die Wege geleitet hat, was die Sanktionierungspraxis angeht, auch diese Geschichte mit, ja, es wird jetzt nicht mehr als 30% einmal im Monat sanktioniert, man kann das aber dann über 3 Monate vielleicht addieren und dann sind es dann doch wieder mehr als 30%. Das ist ja in der Phase entstanden, in der die SPD nach außen hin ihr neues Gesicht zeigen wollte. Und auch da ist für mich die Glaubwürdigkeit... Ah.
Ja, Tom, wo soll denn noch bitte schön die Glaubwürdigkeit mit dem alten Personal herkommen? Ich glaube ja kein Mensch, dass Olaf Scholz oder dass Heiko Maas oder Hubertus Heil jetzt nur durch einen Parteitagsentscheid jetzt plötzlich ihre Positionen um 180 Grad gedreht haben. Das sind ja weiterhin die alten Beton- und Sturköpfe mit ihren neoliberalen Vorstellungen. Das geht nicht. Da kann keine Glaubwürdigkeit herkommen. Das ist halt ein mittel- bis langfristiger Prozess. Die Frage ist, ob die Partei als Ganze, ob es bereit ist, diesen Weg überhaupt zu gehen. Sagen wir es mal so, ein Norbert Walter Borjans macht noch keinen Sommer. Das war ein wichtiges Signal für ein mögliches Umdenken, für einen möglichen neuen Kurs der SPD, ob der große Frachter SPD überhaupt so manövrierfähig ist, dass er diesen Kurs einschlagen kann. Das ist für mich die große Frage. Ich bin ehrlich gesagt eher skeptisch.
Ja, gut. Dann.
Weil das Problem ist natürlich jetzt, Ja, wenn die nächsten Landtagswahlen kommen, ich weiß gar nicht, wann die nächsten sind, ich glaube in Hamburg, ne? Oder keine Ahnung. Und die SPD schneidet wieder mal grauenhaft ab, wovon auszugehen ist, dann werden natürlich, wird der Narrativ sein, dass das am Linkskurs der neuen Führung liegt.
Ach so.
Ja, natürlich. Immer die Medien, die arbeiten doch jetzt schon darauf hin. Die haben doch schon versucht, die angeblich schlechten Umfrageergebnisse, ob die wirklich so schlecht sind, wissen wir ja alle nicht, auf diesen ja angeblichen Linkskurs zu schieben.
Ja, genau, das sehe ich eben exakt umgekehrt. Also ich denke, wenn die SPD es nicht hinkriegt, und ich stimme dir dazu, bin da auch skeptisch, dass sie es schafft, wenn sie es also nicht hinkriegt, wirklich auch ein linkes Profil zu schärfen und zu etablieren und auch glaubwürdig nach außen hin darzustellen, dann werden tatsächlich die nächsten Landtagswahlen verloren gehen. Und zwar eben meiner Meinung nach entgegen der medialen Behauptung, sie sei zu sehr nach links gerückt, weil sie eben nicht weit genug nach links oder eigentlich sich ja gar nicht bewegt hat.
Wenn man mal ganz und da kommt die Lust, und da kommt die lustigen unterschiedlichen Betrachtungsebenen. Guck doch mal, ja, nach Sicht der AfD sind unsere Medien ja generell linksgrün versifft. Wir sehen das natürlich komplett anders. Natürlich haben wir recht, das ist klar. Aber genauso ist es bei der SPD ja auch. Wenn die SPD mit dem jetzigen Team einen ganz stinknormalen neuen Wahlkampf macht, werden wir sagen, die haben verloren, weil sie ihren Kurswechsel irgendwie nicht glaubwürdig kommunizieren konnten, weil sie ja nicht glaubwürdig sind, weil die Leute denen nicht vertrauen. Die Medien werden es allerdings dann so sehen, haha, das liegt an dem neuen Linksschwenk und an Kühnert, der böse Kevin und die zwei Alt-Stalinisten, die sie da jetzt als Vorsitzende gewählt haben. Wir haben doch in den letzten Wochen schon Vorgeschmack drauf bekommen.
Naja, das stimmt natürlich. Ich meine, diese ganze Enteignungsdebatte, die Kühnert damals angeschoben hat und die Wahlergebnisse danach, die sind ja dann medial auch in Zusammenhang gebracht worden, den man meiner Meinung nach überhaupt nicht herstellen kann.
Ach, überhaupt nicht. Ich meine, du kennst mich ja, ich bin nun weiß Gott kein Freund von Kevin Kühnert. Obwohl in letzter Zeit hat er bei mir schon ein paar Pluspunkte gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Bei mir auch, ja.
Ja, doch. Aber was sie ihm da bei dieser Enteignungsdebatte unterstellt haben, das ist absolut grotesk, ist das. Das ist, dass er in Deutschland nur noch Trabis herstellen lassen will und irgendwie so ein Bullshit. Also da haben die Medien sich ja eigentlich nur wieder selber lächerlich gemacht.
Ja, gut, das war ja bei der Debatte um die Enteignung von Wohnungsgesellschaften, das war ja das gleiche
in Grün,
dass dann der Markt zusammenbricht und wir auch in Zukunft überhaupt nicht mehr wohnen können, weil ja die großartigen Investoren ausbleiben. Das ist natürlich Bullshit.
Genau, guckt nach Kuba und Venezuela, dann seht ihr, wo ihr hinkommt, wenn ihr die SPD wählt.
Ja, sehr schön, ja. Ja, vielleicht da wirklich nochmal zum Schluss einen kurzen Ausblick. Denn gehen wir jetzt mal davon aus. Und das ist ja zu befürchten. Gehen wir davon aus, dass sich der Kurs der SPD nicht großartig ändert, auch wenn da oben dann halt die beiden neuen Gesichter ihr Bild in die Kamera halten. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ist ja auch egal. Also nochmal von vorne.
Wir wissen, was du meinst.
Ja, genau. Also die sitzen da jetzt jedenfalls rum und aber im Prinzip passiert überhaupt nichts. Und dann geht es dann im kommenden Jahr los mit den nächsten Landtagswahlen, Kommunalwahlen, weiß ja Henker was ist nicht noch alles für Bürgermeisterwahlen und so weiter Wahlen, bis das, soweit das auch reicht. Und nach kriegen sie eins nach dem anderen Mal auf die Schnauze. Darauf haben wir uns jetzt festgelegt und ich glaube auch, da liegen wir richtig, weil sie eben nicht sozialdemokratischer und linker geworden sind, sondern weil sie den alten Stiefel weitertragen und abtragen. Und dann wursteln sie sich aber trotzdem noch 2 Jahre lang bis zur Bundestagswahl durch. Ich meine, dafür muss man doch kein Genie sein, dann ist das Desaster doch perfekt, oder nicht?
Ja, dann ist das Desaster perfekt.
Also was ich sagen will, ist
dann haben wir ja, es wird dann ja immer gesagt von den Leuten, die jetzt auch ernsthaft einen Neuaufbau der SPD fordern, die auch jetzt für ein sofortiges Ende der GroKo waren, dass die SPD nur die Chance hat, sich in der Opposition zu erneuern. Wie toll das klappt, hatten wir ja während des Intermezzos von Schwarz-Gelb gesehen. Und zwar, dass es überhaupt nicht geklappt hat. Da sind sie ja dann mit einem Kanzlerkandidaten Steinbrück aufgetaucht, mit einem Kurs, der genauso neoliberal war wie vorher, der genau der gleiche Bullshit war wie vorher. Also ich traue der SPD es auch in der Opposition nicht zu, sich zu erneuern. Es ist wirklich, es ist ob sie es aus eigenen Kräften schafft, überhaupt, auch mit dem neuen Vorstand, sich irgendwie zu erneuern. Es ist so schwierig. Also, guck mal, bei Corbyn ging es nur durch die jungen Leute, durch Momentum. Sowas haben wir hier in Deutschland nicht. Junge Leute gehen nicht zu den Jusos, die gehen nicht zur SPD. Ich meine, die Jusos sind ein zahlenmäßig recht kleiner und auch unbedeutender Haufen. Die haben halt nicht diese Schlagkraft, die so eine Organisation wie Momentum hat. Rein theoretisch müssten 1 Million junge Leute, die politisch halbwegs links ticken, jetzt in die Partei eintreten und die Partei übernehmen. Dann wären nämlich solche Flachpfeifen wie Heiko Maas oder Olaf Scholz, wären dann nämlich weg vom Fenster. Aber wir wissen, dass das nicht passieren wird.
Naja gut, also was man, wenn man jetzt auf der Suche nach irgendwas Positivem ist, dann kann man ja zumindest sagen, dass ja bei der letzten, auf dem Parteitag, da haben sie auch ein paar rausgewählt, glaube ich, ne?
Es sind so kleine Schritte in die richtige Richtung, sind da schon festzustellen, das ist richtig. Und mal gucken, ich meine, vielleicht sind wir beide jetzt auch nur viel zu pessimistisch, vielleicht schaffen die das ja. Ich meine, du hast ja in der SPD, ich meine, es gibt ziemlich viele Leute, die vom Kurs der SPD enttäuscht sind, haben die Partei ja schon längst verlassen. Aber ein paar Leute, wissen wir selber, die noch drin sind, bei denen schlägt das Herz noch auf der richtigen Seite. Mhm. Nicht nur die Jungen, auch bei den Alten. Das ist bloß eine Mammutaufgabe, wenn ich mir das hier in meinem kleinen Ortsverband hier in Goslar anschaue. Jetzt ist Sonderfall durch Sigmar Gabriel geprägt, ist klar. Aber selbst da haben diese ganzen Blockflöten das Sagen und haben den Laden fest in der Hand. Es ist wirklich eine Mammutaufgabe, die von unten kommen muss. Denn wer entscheidet, welche Leute Landtagsabgeordnete werden, zur Wahl gestellt werden, auf die Listen kommen und Wahlkreiskandidaten werden? Wer entscheidet, welche Leute die Ortsverbände, ich weiß nicht genau, wie das bei der SPD heißt, auf jeden Fall bei den Parteitagen vertreten? Das ist ja meistens hier nur die Altarrivierten sind das, die das letztendlich entscheiden. Und denen die Macht aus der Hand zu nehmen, das ist eine Mammutaufgabe.
Ja gut, okay, das ist dann natürlich auch noch ein strukturelles Problem. Das kommt noch erschwerend hinzu. Also
so
anders,
kann man es ja kurz sagen, ja.
Ja, also anders als du kann ich mir allerdings schon vorstellen, dass die SPD sich in der Opposition wirklich erneuern könnte. Aber das setzt tatsächlich voraus, dass die Betonköpfe, die du vorhin beschrieben hast, dass die wirklich komplett mal den Hut nehmen müssen. Und da das strukturell schon nicht funktioniert und die das natürlich auch freiwillig nicht machen würden, ich meine, der Vizekanzler sagt jetzt nicht irgendwie, ach Mensch, jetzt haben wir einen neuen Vorstand und ich habe bei der Wahl auch noch den Kürzeren gezogen. Ich glaube, dann sollte ich das vielleicht mal lassen. Ich meine, die Frage stand ja durchaus im Raum. Ne? Also ich meine, der Vizekanzler Deutschlands, der nicht als Vorsitzender von seinen SPD-Genossen gewählt wird. Also das ist natürlich schon eine ziemlich schräge Nummer. Aber da sind die ja total schmerzbefreit. Und das sind sie ja auch schon seit Jahren. Also ich meine, Steinmeier damals nach der Wahlniederlage hat er, glaube ich, ist er da nicht sogar Vorsitzender geworden direkt danach oder so?
Danach ist er Bundespräsident geworden. Aber es gibt ja auch Gegenbeispiele. Sigmar Gabriel beispielsweise ist in der kompletten Bedeutungslosigkeit verschwunden. War ja auch Vorsitzender Per Steinbrück. Der tourt jetzt mit irgendeinem drittklassigen Comedian hier durch die Dörfer. Ich wollte gerade schon sagen, der öffnet Autohäuser. Na, so schlimm ist es noch nicht, aber...
Ah, so schlecht ist dieser Comedian übrigens auch gar nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber nicht... Also ist nicht drittklassig, Jens. Nein, okay, ist nicht drittklassig.
Das nehme ich dann zurück. Ich kenne den gar nicht so richtig, aber... Genau. Ich gehe einfach davon aus, dass irgendwie der mit Steinbrück durch die Dörfer zieht, dass der nicht so toll sein kann. Aber egal.
Na gut, also Steinbrück hat jedenfalls jetzt nicht den Part des erstklassigen Kabarettisten inne. So viel kann man, glaube ich, sagen.
Nee, aber er hat auch politisch nichts mehr zu sagen. Darauf wollte ich ja hinaus. Und Gabriel auch nicht. Die sind beide komplett an den Rand gedrängt worden, marginalisiert worden. Warum soll das nicht mit Olaf Scholz und mit Heiko Maas und Konsorten auch funktionieren?
Ist übrigens ganz, ja, okay. Also,
guck mal, Nahles ist auch weg. Von Nahles hörst du auch nichts mehr. Und es ist auch nicht absehbar, dass die in Bälde jetzt irgendwie wieder in einer Funktion auftaucht, in der sie irgendeine Macht ausübt.
Mhm. Gut, ja, okay, also würde ich sagen, können wir eigentlich nur beten und hoffen, denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass es eigentlich eine sozialdemokratische Partei braucht, eine gute, starke, gut aufgestellte, die aber dann eben auch sozialdemokratische Inhalte authentisch transportieren muss und nicht mit irgendwelchen Worthülsen und Wortblasen auf Twitter oder so. Ich meine, das ist ja noch ganz bezeichnend. Du hast ja gerade gesagt, irgendwie, dass Sigmar Gabriel hat jetzt im Prinzip nichts mehr zu melden und ausgerechnet jetzt meldet er sich dann und äußert sich zu Julian Assange, ne? Also, das ist ja, Ich meine, das
hast, hast ja immer wieder. Ich meine, Schröder meldet sich auch immer wieder zu Wort. Keiner nimmt ihn ernst. Gott.
Ja, aber ich meine, ist schon schlimm genug, dass die Leute dann erstmal quasi verschwinden müssen, bevor sie sich dann auch mal zu Themen äußern, die wirklich wichtig sind, ne? Weil die Julian Assange-Geschichte und die Rolle, die die Bundesregierung da gespielt hat, dass sie da auch den Bericht von Nils Melzer einfach ignoriert haben und gar nicht zur Kenntnis genommen haben und so nach dem Motto, was willst du überhaupt von uns irgendwie? Also ich meine, das ist ja an Widerwärtigkeit für mein Empfinden wirklich kaum zu überbieten. Und dann kommt ein Gabriel und sagt halt irgendwie, ja, er wurde gefoltert und dem muss geholfen werden. Und das ist hier nicht, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Also auf jeden Fall schon relativ.
Aber auch da muss ich wieder Wasser in den Wein gießen. Das ist jetzt ein positives Beispiel, aber es gibt auch genug negative Beispiele, bei denen Gabriel sich eingemischt hat.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich nehme es ihm eh nicht ab, weil du hast ja recht. Also ich meine, wenn ich nichts zu sagen und nichts zu entscheiden habe und nichts riskieren muss mit so einer Haltung, mit so einer Meinung, dann kann ich das natürlich ganz einfach machen. Ich meine, Stoiber hat irgendwie, nachdem er raus war aus dem aktiven Politikbetrieb, sogar Stoiber hat teilweise super kluge Sachen gesagt, auch im Verhältnis mit Russland zum Beispiel oder so.
Genau, bei der letzten, was war es, Illner? Ja, Maybrit Illner Sendung, weiß nicht, ob es die letzte oder vorletzte war, hat er durchaus schlaue Sachen gesagt. Also
ja, also ganz, das schon
war ganz
schon
begeistert.
Schon vor ein, zwei Jahren irgendwie. Mhm. Also, aber gut, okay, wenn sie dann raus sind, dann können sie das Maul aufmachen. Ne? Und das ist sozusagen dann auch ein strukturelles Problem, nämlich ein strukturelles Problem der etablierten aktiven Politik, die Entscheidung fällt und die dann eben Dinge tun, wo man wirklich nur die Köpfe, die halt Hände über den Kopf zusammenschlagen kann.
Also. Und du darfst natürlich nicht vergessen, dass das auch eine Sache der Aufmerksamkeitsökonomie ist. Ich meine, wenn du jemand wie Gabriel bist, der die ganzen Jahre zuvor, der große Babu, bei dem jeden Tag hunderte Medienanfragen kommen und plötzlich interessiert sich kein Schwein mehr für dich und du musst nur noch mit deinem Hund Gassi gehen und musst dich mit deiner Frau unterhalten, das ist schon hart. Da braucht er natürlich auch irgendwelche Themen, Thesen, mit denen er wieder in die Medien reinkommen kann.
Und genau. Wenn wir jetzt einen richtig langen Podcast machen würden, würden wir jetzt hier eleganten Schwung rüber machen zum Narzissmus. Denn das, was du bei Gabriel beschreibst, ist natürlich auch nichts anderes als Narzissmus. Also er muss im Mittelpunkt stehen, er braucht die Aufmerksamkeit, er muss voll und ernst und wichtig genommen werden. Also er ist schon Narzisst pur und da steht er natürlich nicht alleine da. Also ich meine, man muss wahrscheinlich bei den etablierten Politikern muss man wahrscheinlich eher nach Leuten suchen, die nicht irgendwie narzisstisch durchgeknallt sind, als die rauszufinden.
Ja, ich denke, das ist so eine Grundvoraussetzung, um überhaupt Politiker zu werden und in ein höheres Amt zu kommen. Es ist interessant, so Esken und Walter Borjans kann man das ja gerade eben nicht unterstellen. Das ist gerade das finde ich auch erfrischend.
Ja. Ja, das stimmt. Also die Esken. Ja, das ist nicht so meins, aber das kann ich jetzt nicht sachlich begründen. Also das ist wahrscheinlich.
Ja, ich habe ein paar beispielsweise hier vom Thilo Jung in Jung und Naiv. Über eine Stunde hatte er sie interviewt, hauptsächlich zu fachpolitischen Themen. Fand ich sehr interessant. Also sie hat da wirklich, also mich hat sie wirklich überzeugt. Vorher kannte ich sie gar nicht, muss ich zugeben. Mhm. Aber sie hat sie mich wirklich inhaltlich überzeugt. Also war ich richtig positiv überrascht. Problem ist natürlich, dass die beiden jetzt nicht wirklich charismatisch sind. Da tritt man ihnen jetzt nicht zu nahe, sind beide keine großen Redner. Sie können beide auch jetzt hier nicht irgendwie Leute von den Stühlen reißen. Wenn es beispielsweise mal vergleicht mit der Parteitagsrede von Sigmar Gabriel, der zwar dusselige Positionen hatte, diese dusseligen Positionen, aber sehr, sehr gut maskieren konnte und in einer mitreißenden Rede die Leute mitnehmen konnte. Das können die beiden nicht.
Naja, ohne den beiden zu nahe treten zu wollen, aber das kann auch ein Kevin Kühnert besser als sie.
Das kann Kevin Kühnert besser, aber auf der anderen Seite auch ein Jeremy Corbyn kann das nicht wirklich. Der ist auch kein brillanter Redner. Also Bernie Sanders ist auch kein begnadeter Redner. Also vielleicht sollte man sich auch mal von diesem Gedanken so ein bisschen verabschieden, dass man jetzt unbedingt hier so diese Rampensau braucht. Glaubwürdigkeit, denke ich, ist da viel wichtiger.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich finde zum Beispiel Walter Borjans Auch auf die unspektakuläre Art, auf die, mit der er auftritt, finde ich ihn auch wirklich sehr angenehm, weil er sich auch die paar Reden, die ich jetzt von ihm gehört habe oder auch Interviews, die er gegeben hat, da hat er sich wirklich sehr, sehr auf das Wesentliche fokussiert und hat die Dinge, die er zu sagen hatte, jetzt auch nicht großartig verpackt oder so oder jetzt irgendwie rumgeeiert oder so, sondern
und
er hat da schon eine klare Haltung.
Und du hast es ja auch wirklich abgenommen. Also ich finde ihn, finde ich, sehr glaubwürdig.
Ich finde ihn auch sehr glaubwürdig, definitiv.
Dann habe ich, als ich die Story gehört habe, dass er zu seinem ersten Amtstag im Willy Brandt-Haus mit der U-Bahn hingekommen ist, da habe ich gleich an Jeremy Corbyn gedacht.
Okay. Weil,
Parallelen gibt es ja durchaus, also.
Ja, und auch diese eine Rede, die er gehalten hat, irgendwie von wegen, also wenn wir jetzt irgendwie so sinngemäß sozialverträglichere Politik machen wollen und wenn das zu links sei, ja, dann sind wir eben zu links, so.
War eine
das
gute
ist
Rede.
So, das ist so, ja, aber solche Aussagen beflügeln auch den Geist einer wirklich linken und sozialdemokratischen SPD. Aber das reicht natürlich nicht, wenn das jetzt irgendwie ein oder zwei Leute machen, ne? Und den anderen glaubt man es eben Problem. Nicht, ne?
Also, das ist das Problem,
genau. Wenn Lars Klingbeil anfängt, über soziale Gerechtigkeit zu schwadronieren, dann lache ich mich tot.
Wenn wir den Podcast vielleicht noch mit einem positiven Grundgedanken abschließen wollen.
Oh ja.
Schau doch mal, vor einem halben Jahr, hätten wir uns vor einem halben Jahr über die Zukunft der SPD unterhalten, wären wir jetzt mit Sicherheit zu dem Schluss gekommen, ja, dass es natürlich zig Punkte gibt, die man machen könnte, aber zeigt mir eine Person, die irgendwie wählbar ist, die wählbar ist von den bei Wahlen und die wählbar ist innerhalb der Partei. Und ich hätte garantiert gesagt, da gibt's keinen. Da gibt's nur so eine Typen wie hier Stegner oder wie heißt der, Hilde Mattheis.
Lauterbach und so.
Lauterbach. Mein Hilde Mattheis ist inhaltlich toll, aber auch sie hat ein scheiß Standing und auch sie ist nicht sonderlich keine charismatische Rednerin, die die Leute mitreißen kann. Also ich hätte gesagt, solche Leute gibt's nicht. Alle Leute, die in der SPD überhaupt ja präsidiabel sind, die gehören halt entweder den Seeheimern an oder diesen Netzwerkern und sind ja Bullshit. Nun ein halbes Jahr später hat die Realität gezeigt, dass es doch Chancen gibt, dass es doch Leute gibt, die jetzt nicht in der ersten Reihe stehen, die Posten besetzen können. Wer weiß, vielleicht gibt es zig Leute innerhalb der Partei, die wir gar nicht kennen jetzt, die vielleicht auch nicht als Politiker unterwegs sind, sondern die, Walter Borjans war ja auch kein Politiker, war ja auch in der Exekutive. Vielleicht gibt es ja noch genug Leute, die jetzt nachrücken, die davon angesteckt werden können und die, wenn die Jusos vielleicht dann noch so ein bisschen auf Momentum machen und die Leute in die Ämter bringen und tragen, Wer weiß, vielleicht sitzen wir in einem Jahr zusammen und sagen, wow, toll, vielleicht kann die SPD sogar den nächsten Kanzler stellen.
Ja, also diese positive Idee möchte ich gerne mit dir teilen und der möchte ich auch gerne zustimmen. Nicht allerdings ohne hinzuzufügen, wenn das Ganze jetzt noch 2 Jahre in der Großen Koalition so weiterläuft, dann wird was auch immer da passiert, wird zerrieben, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder es kommt zum großen Knall und vielleicht nicht zur Halbzeitbilanz, sondern was weiß ich nicht, im Februar oder März oder so. Und das Ganze geht dann doch noch auseinander. Aber ich denke, noch 2 Jahre nochmal Große Koalition versetzt der SPD den Todesstoß.
Sieh's mal so, der Optimalfall wäre, dass jetzt das neue Führungsduo plus Jusos, dass die jetzt erstmal ihre Truppen sammeln und sich ein stärkeres Standing in der Partei verschaffen und dann auf Konfrontation gehen. Ich hoffe mal, dass der Masterplan, so es denn einen gibt, der neuen SPD-Spitze so aussieht. Wenn es so aussieht, dann könnte es nochmal interessant werden.
Das finde ich ein schönes Schlusswort, jetzt auch so kurz vor Weihnachten. Denn da möchten wir möchten ja nicht negativ jetzt in die Feiertage
gehen. Darfst du nicht, vor Weihnachten auf keinen Fall.
Nein, das kann man nicht machen. Nein. Und ich meine, man muss ja irgendwie auch positiv bleiben, es nützt doch alles nichts.
Sonst springen die Werbekunden ab.
Ja, genau, unsere unzähligen Werbekunden.
Wir müssen ein konsumfreudiges Klima schaffen, lieber Tom.
Genau, Leute, denkt an die SPD, denkt an die neue Spitze, denkt daran, dass im Hintergrund bereits daran gearbeitet wird, die Partei neu zu sozialisieren. Geht los, kauft Weihnachtsgeschenke.
Vor allen Dingen von den Leuten, die bei den Neuland-Rebellen inserieren.
Richtig, das ist im Moment keiner. Gut, aber genau, dann geht nicht einkaufen, sondern bucht bei uns Werbeplätze oder tauscht eure Geschenke einfach wieder um und investiert das Geld dann in uns. Und dann geht's uns allen ein bisschen besser. In diesem Sinne wünschen wir euch da draußen ein frohes Fest. Wenn ihr es denn feiert, muss man ja politisch korrekt noch hinzufügen. Wenn ihr es nicht feiert, wünschen wir euch kein frohes Fest, beziehungsweise schöne Tage. Auf jeden Fall einen guten, entspannten Jahreswechsel. Und ja, ich bedanke mich bei dir, Jens, für deine Einschätzung. Hat wie immer Spaß gemacht. Ja, wenn du jetzt auch noch was rausschicken willst, dann los geht's.
Klingelingeling.
Ja, das war doch super. In diesem Sinne, einen schönen Abend, guten Rutsch, frohes Fest und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Tschüss.
Tschüss.